Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Science Fiction gibt es schon sehr lange, bald 200 Jahre. In der letzten Zeit ist nun öfter von Climate Fiction die Rede. Das Klima und vor allem der Klimawandel wird da zum Thema in Romanen. Wie das passiert und welche literarischen Formen daraus entstehen, das hat sich der Literaturkritiker Martin Zehringer für uns angesehen und der ist jetzt hier für uns im Studio. Lassen Sie uns mal anfangen mit einem Beispiel, der Roman American War von Omar El Akkad. Das ist ein Autor aus Kanada und über diesen Roman ist schon einiges geschrieben worden. Er wird öfter geradezu als Beispiel für eben Climate Fiction genannt. Was ist das für ein Roman?
Wenn er als Beispiel für Climate Fiction genannt wird, dann ist das also mit vollem Recht, weil der Klimawandel spielt eine zentrale Rolle in diesem Roman. Er ist praktisch der Auslöser der Geschichte. Formal würde ich sagen, Climate Fiction Romane lassen sich nicht so eng fassen, also wie ein Genre, wie ein Abenteuerroman oder ein Großstadtroman. Und man sieht es auch in diesem Roman. Er bedient mehrere Genres. Ich habe herausgefunden, Zukunftsroman, Antikriegsroman, Terroristenroman und auch eine gewisse Portion psychologischer Roman. Also es ist ein Zukunftsroman insofern, als er im Jahr 2076 spielt. Erzählt wird er dann nochmal aus einer Perspektive 20 Jahre später. Er ist ein Antikriegsroman, weil der Bürgerkrieg, der hier geschildert wird, sehr realistisch geschildert wird. Und es ist eindeutig, dass es hier nicht um Heldenmythen geht, sondern um Kritik. Dann ist es auch noch ein Terroristenroman, weil die Hauptfigur von einem Ideologen in einem Flüchtlingslager zur Terroristin ausgebildet wird. Und die Figurentiefe, darüber kann man streiten, aber die psychologische Entwicklung dieser Heldin lässt sich schon durchaus nachvollziehen.
Führt dieses Thema Klimawandel zu einer besonderen Art des Erzählens?
Es gibt ja auch Climate Change Romane, wo bestimmte Wetterereignisse auslösend sind. In dem Fall hier ist es tatsächlich der Klimawandel. Der Klimawandel hat im Jahr 2076 in Amerika endlich mal zu einer Klimapolitik geführt. Die Regierung hat beschlossen, dass der CO2-Ausstoß auf Null gehen muss und dann die Verbrennungsmotoren verboten. Und die Südstaaten weigern sich oder große Teile der Südstaaten. Dann hat sich dort ein Rebellenheer, eine Rebellenarmee gegründet und die agieren jetzt gegen diese Klimapolitik. Das ist also praktisch auch ein Beispiel dafür, dass Klimapolitik, Klimawandel auch schon die Staatsmacht in Frage stellen kann.
Und eine Wiederkehr des amerikanischen Bürgerkrieges jetzt im Vorzeichen des Klimawandels.
Ja, es ist tatsächlich eigentlich eher noch was anderes. Es ist nämlich eine Übertragung der konkreten Situation im Nahen Osten. Das, was er schildert, der Bürgerkrieg, da gibt es etliche Szenen, die ganz klar erinnern an Ereignisse im Nahen Osten. Also im Prinzip so eine Art Travestie.
Und wenn man den Roman jetzt liest als politische Kritik, wogegen richtet sich dann diese Kritik?
Da würde ich sagen, das ist auch relativ komplex, aber zwei Spitzen kann man sagen. Zum einen ist es auf jeden Fall eine Kritik der ausbleibenden Klimapolitik. Zum anderen ist es aber auch in einem weiteren Horizont eine Kritik an uns allen, nämlich an der Art und Weise, wie wir im Moment mit den Ressourcen auf der Erde umgehen. Also dieses permanente Ausplündern, das Erdöl umwandeln in CO2 und in die Atmosphäre jagen, das steht in der Kritik. Und das wird auch im ideologischen Zusammenhang mit Climate Fiction als Petrokultur diskutiert. In den Staaten ist ja diese Debatte um Climate Fiction, um den Klimawandel auch schon Teil der Geisteswissenschaften. Environmental Humanities gibt es da. Und die informieren natürlich auch die jüngeren Autoren. Man weiß ja, viele machen ihre Creative Writing Schulung und dort sind die natürlich auch entsprechend von der neueren Forschung inspiriert.
Jetzt haben wir uns einen Roman von einem kanadischen Autor angeschaut. Der zweite Roman, den Sie gelesen haben für dieses Thema, kommt von einer US-amerikanischen Autorin, von Claire Watkins. Ihr Debütroman Gold, Ruhm, Zitrus heißt der. Was für eine Klimawandelgeschichte erzählt Claire Watkins dort?
Ja, die Geschichte, die Claire Watkins erzählt, ist eigentlich eine apokalyptische Klimageschichte. Kalifornien ist von einer großen Dürre heimgesucht. Das ist also auch so ein bisschen in die Zukunft verlegt. Und der Staat kann die Leute nicht mehr mit Wasser versorgen. Die leben also recht chaotisch vor sich hin. Und eines Tages beschließt die Ich-Erzählerin mit ihrem Freund und einem kleinen Kind zu fliehen. Die Flucht endet relativ schnell in der Wüste, weil das Benzin ausgeht. Und dort treffen sie dann auf eine Sekte, die sich an die Düne angepasst hat. Die Düne, das ist so ein fantastisches Moment, die ganz Kalifornien langsam überwuchert. Und die Düne spricht und der Sektenführer, auf den sie treffen, behauptet, er hätte eine innere Beziehung zu dieser Düne. Und das ist mehr oder weniger der Plot.
Klingt jetzt nach einem esoterischen Klimawandelroman mit einem Sektenführer, der mit einer Düne sprechen kann?
Dieses Moment ist esoterisch. Realistisch ist allerdings schon wieder so diese Informiertheit darüber, wie über die Veränderung des Klimas gesprochen wird. Interessant ist auch, wie die Ich-Erzählerin selbst eigentlich auch sich mit der Problematik Beziehung Natur-Mensch auseinandersetzt. Sie hat ein Buch von John Muir dabei, das ist ein berühmter Nature-Writer. Und sie selber will auch so diese Natur beschreiben, aber es kommt natürlich was völlig anderes heraus dabei, weil die Natur sich eben schon sehr extrem verändert hat.
Und das ist jetzt ein Roman, der im Prinzip versucht, sich zu überlegen, was passiert, wenn der Klimawandel schon eingetreten ist, wenn gesellschaftliche Strukturen zusammengebrochen sind, was für Gesellschaftsstrukturen könnten danach entstehen, nach dieser Katastrophe?
Ja, das ist ein Teil dieses Plots, aber ich würde es nicht so arg ernst nehmen, weil ich denke, die Sekte, die da geschildert wird, ist eher Teil des Problems als Teil der Lösung.
Wir hatten jetzt eben eine Autorin aus den USA, den Autor aus Kanada. Kommt denn Climate Fiction zurzeit immer aus Nordamerika?
Na, immer kann man nicht sagen, aber sehr viel kommt aus Nordamerika und der Begriff Climate Fiction wird auch in Nordamerika erst so seit 10 Jahren ungefähr tatsächlich auch so benutzt, auch in der Forschung. Sehr viel Literatur kommt schon aus Nordamerika, aber wir sehen zurzeit auch sowas wie Ilja Trojanow, der hat Eistau geschrieben, ist schon ein paar Jahre her. Und eine Norwegerin kam letztes Jahr auf den Markt, Die Geschichte der Bienen.
Sehr erfolgreiches Buch, genau.
Die ist Teil eines Klimaquartettes, wie der Verlag ankündigt, und der nächste Band wird folgen.
Ich frage mich aber auch bei dem Thema, was unterscheidet jetzt eigentlich diese neueren Climate-Fiction-Romane von früheren Fiktionen, die den Klimawandel zum Anlass genommen haben? Wenn ich zum Beispiel denke an einen Katastrophenfilm von Roland Emmerich, The Day After Tomorrow, schon aus dem Jahr 2004. Also was ist da grundsätzlich anders?
Heute ist grundsätzlich anders, dass die Autoren, die den Klimawandel zum Thema nehmen und Climate Fiction Romane schreiben, eigentlich schon sehr gut informiert sind über die Sachlage. Der Klimawandel wird als Realität betrachtet und früher war das eher eine Spekulation. Es war vielleicht auch eher das, was man Science Fiction Fantasy nennen kann. Heute ist es Science Fiction Reality. Und man könnte auch sagen, was früher Science Fiction Fantasy war, ist heute fast schon auch der realistische Roman.
Sie haben noch einen Autor für uns, der sich ganz besonders der Climate Fiction verschrieben hat, Kim Stanley Robinson, auch wieder ein US-Amerikaner. Es gibt ein Buch von ihm, Green Earth heißt das, aus dem Jahr 2015, allerdings wiederum die revidierte Fassung eines älteren Werkes. Green Earth klingt relativ hoffnungsvoll. Was für eine grüne Erde beschreibt er denn da?
Ja, hoffnungsvoll ist ein gutes Stichwort. Kim Stanley Robinson geht an Science Fiction tatsächlich mit der Vorstellung heran, dass man dem Klimawandel mit den Methoden der Wissenschaft und der Forschung entgegnen kann. Er schreibt jetzt hier eine amerikanische Geschichte über Klimapolitik, mehr oder weniger ein bisschen in die Zukunft verlegt. Letztlich geht es darum, Washington wurde überflutet. Die Herrschenden haben gesehen, aha, es findet also wirklich statt. Und jetzt, wie werden Wissenschaftler, Politiker und ein paar buddhistische Mönche zusammenkommen, um Lösungen zu finden? Und da spielt das Terraforming eine große Rolle. Also man will zum Beispiel den Golfstrom wieder in Gang setzen, indem man 1 Million Tonnen Salz da einführt.
Also eine Utopie, wie man mit dem Klimawandel umgehen könnte, wenn man so will.
Eine utopistische Vorstellung davon, dass man mit den Mitteln der Technik etwas erreichen kann. Und er bringt am Ende des Romans dann doch auch schon mehr die Solarenergie ins Spiel. Und das ist eine große Nummer im Climate Fiction durchaus, weil wenn man diese Petrokultur diskutiert und kritisiert, dann braucht man ja auch eine Alternative. Und die Alternative ist in der Tat die Solarenergie.
Es ist ja klar, dass der Klimawandel, die globale Erwärmung, dass das ein Megathema der nächsten Jahrzehnte bleiben wird. Also würden Sie sagen, diese Art Bücher, Climate Fiction, die haben eine große Zukunft?
Ja, ich würde sagen, Climate Fiction ist kein Verkaufsargument. Das habe ich schon von verschiedenen Verlegern gehört. Man schreibt nicht Klimaroman, lieber nicht drauf. Aber da ja der Klimawandel tatsächlich uns beschäftigen wird und unsere Autoren werden sich mit der Wirklichkeit auch beschäftigen, wird es schon ein Genre bleiben. Aber es steht halt nicht unbedingt Climate Fiction drauf. Sie können nicht in eine Buchhandlung gehen und dort das Regal Climate Fiction aufsuchen und in den Programm vorschauen. Steht auch nirgends Climate Fiction, aber die Romane sind da.
Drei davon hat uns Martin Zehringer vorgestellt. Wir haben über Climate Fiction gesprochen. Ganz herzlichen Dank.
Bitteschön.